Kunst im Gespräch. In Zusammenarbeit mit der Auslandskultursektion im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten.
Das ist das Schöne an der Triennale. Man sitzt hier so in einem richtig dschungelhaften Urwaldpark, umringt von Hochhäusern.
Daniela Mitterberger erzählt von unserem Interview bei der diesjährigen Design-Triennale, das überwiegend auf der Terrasse des Palazzo dell'Arte im Parco Sempione in Milano stattgefunden hat.
Das finde ich auch schön. Zuerst geht man durch die Stadt, diese neue Stadt, dann durch den Park und dann ist man sozusagen an der Vermischung von beiden, an der Triennale, wo sich beides versucht wieder neu zu mischen. Diese neue Architektur und der Park, die Natur, die Umwelt.
Daniela Mitterberger ist Architektin. Ihr Forschungsschwerpunkt in Princeton gilt neuen Medien, zukunftsweisenden Technologien und natürlich auch den Menschen, die in Gebäuden leben und diese dadurch verändern. Daphne Skin heißt ihr Beitrag bei der diesjährigen Triennale di Milano. Die Oberfläche der aus Holz gefertigten Installation wird sich im Laufe der Ausstellung verändern. Ermöglicht wurde die Beteiligung an der Triennale auch durch das österreichische Kulturforum in Mailand. Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und Daniela Mitterberger.
Daphne Skin. Die Ursprungsgeschichte von der Nymphe Daphne, die sich eben transformiert, die sie diesen Lorbeerbaum, hat mich immer schon fasziniert. Es gibt eine ganz berühmte Skulptur, die das eben abbildet, in Marmor aber. Und diese Skulptur hat mich nie verlassen. Ich habe die gesehen in Rom und die hat mich fasziniert, diese eingefrorene Transformation.
Die barocke Statue, von der Daniela Mitterberger spricht, steht in der Galleria Borghese in Rom. Geschaffen von Gian Lorenzo Bernini in Zusammenarbeit mit Giuliano Finelli zwischen 1622 und 1625. Die lebensgroße barocke Marmorskulptur erinnert an den Mythos von Apollo und Daphne. Es ist der Mythos einer unerfüllten Liebe. Zu Beginn stand eine Kränkung. Apollo, der griechische Gott, hielt Eros, den Gott der begehrenden Liebe, für einen schlechten Schützen und beleidigte, verspottete ihn deswegen. Aus Rache schoss Eros einen goldenen Liebespfeil auf Apollo und einen bleiernen auf die Nymphe Daphne ab. Gleich entbrannte Apollo vom goldenen Pfeil getroffen in unsterblicher Liebe zur Nymphe Daphne. Der bleierne Pfeil, von dem Daphne getroffen wurde, bewirkte genau das Gegenteil. Sie floh vor den Bedrängungen des antiken Gottes. Erschöpft bat sie ihren Vater, den Flussgott Peneus, ihren begehrenswerten Körper zu verwandeln. Peneus erfüllte den Wunsch seiner Tochter und Daphne verwandelte sich in einen Lorbeerbaum. Fortan trug Apollo einen Lorbeerkranz auf seinem Haupt oder steckte sich einen Lorbeerzweig in Erinnerung an Daphne an. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler hat der Mythos von Daphne und Apollo inspiriert, so auch Daniela Mitterberger.
Die Idee dahinter war, diese Metamorphose von Daphne, von menschlicher Figur zu Natur, zum Lorbeerbaum darzustellen. Und nicht als Abbildung, sondern als wirkliche Aktion darzustellen. Wie macht man diese Metamorphose? Was bedeutet das?
Bei Daniela Mitterbergers Installation wird sich die Oberfläche des Holzes, besser gesagt der Schindeln, im Laufe der Ausstellung in Mailand verwandeln. Der Einfluss ist aber kein böser Fluch, sondern das sind Bakterien. Das erklärt aber nicht den Namen der Installation, Daphne Skin.
Daphne Skin ist, weil ich es fast als Ausschnitt der Haut gesehen habe. Also die Struktur ist wie ein Stück Haut von ihr vergrößert durch die Lupe und dann betrachten wir diese Transformation durch diese Lupe, aber in anderer Skalierung. Und daher Daphne Skin.
Daphnes Haut ist also biologisches Material, das sich verändert, Patina ansetzt. Mit der Zeit wird sich die Installation grün verfärben, ganz anders aussehen. Daniela Mitterberger sieht diesen Prozess nicht als Anzeichen einer Verschlechterung oder eines Verfalls, sondern als eine organische Schnittstelle, die aktiv an einer ästhetischen funktionalen und ökologischen Verbesserung mitwirkt. Diesen Prozess kennen wir seit der Jungsteinzeit. Bakterien und Architektur sind seit jeher miteinander verflochten. Die diesjährige Design-Triennale in Mailand überdenkt die Ungleichheiten aber nicht nur aus menschlicher Sicht, sondern sieht auch durch die Linse von Bakterien und erforscht alternative räumliche, politische, ethische, architektonische und urbane Modelle, die von mikrobiellen Gemeinschaften inspiriert sind. Bei einigen Installationen werden die Bakterien sowohl Spiegel als auch Projektor. Hier werden Besucher eingeladen, sich selbst als Transartenkreaturen zu sehen, die in einer Planetenwelt schweben, einer Welt, die von Mikroben seit mehr als 4 Milliarden Jahren gepflegt wurde. Daniela Mitterbergers Installation Daphne Skin ist einem Bereich eingebettet, der sich mit ökologischem Bauen und Bauen mit der Natur und nicht gegen sie beschäftigt.
Der Ausstellungsbereich, in dem wir uns befinden, beschäftigt sich mit Bakterien und Architektur. Also die Idee von, wie befinden wir uns in Beziehung zu Bakterien im Bauwerk.
Wir sind gerade durch einen Vorhang gegangen, durch einen Plastikvorhang, der wohl die Bakterien nicht abhält, aber doch eine Grenze verdeutlicht.
Ja, genau. Also die ganze Idee dieses Ausstellungsbereiches ist eben das Hinterfragen. Früher wollten wir immer sterile Architektur haben. Also die gute Architektur war die gesäuberte Architektur, die reine, die weiße Box.
Bauhaus beispielsweise, klare Linien, ganz glatt.
Genau. Und dieser ganze Ausstellungsbereich, auch in dem wir uns jetzt befinden, wo ich auch ausstelle, beschäftigt sich damit, dass wir sagen, okay, inzwischen verstehen wir, dass das vielleicht nicht die bestmögliche Architektur ist oder sogar die gesündeste Architektur. Wir denken hier an Krankenhäuser, die hochsteril sind, aber dadurch eben auch Superbakterien produzieren. Das heißt, die Frage ist, wie entwerfen wir in der Zukunft, indem wir nachdenken, dass wir mit Bakterien entwerfen, statt dagegen. Und das war eben auch dieser Grundgedanke, wo wir mit Daphne Skin angefangen haben.
Wir gehen durch eine Etage. Warum ist es so laut?
Viel von dieser Etage beschäftigt sich damit, wie können wir ganz kleine Sachen visualisieren oder verdeutlichen, hörbar machen. Und dadurch beschäftigen sich auch viele Ausstellungssachen, auch unsere Ausstellung, mit Geräuschen und Sound. Also das Verdeutlichen von Bewegungen in mikrobiellen Skalierungen, hörbar gemacht für den Menschen, sichtbar gemacht für den Menschen.
Gehen wir zu Daphne Skin.
Es ist das letzte Bauwerk im Bereich der Bakterien. Die Kuratoren haben es so gerahmt, dass sie gesagt haben, sie sehen unseren Teil als den Bereich, der dann wirklich zeigt, wie können wir wirklich bauen. Also die Besucher sollen zuerst verstehen, warum ist es notwendig, dass wir mit Bakterien entwerfen und denken, und unser Bereich ist da zu zeigen, was sind für Möglichkeiten da, die wir zurzeit haben, wirklich auch mit Bakterien zu bauen oder für die Bakterien mit zu planen. Und wir sehen, es ist eine große Struktur, ein Stahlnetz, welches Holzschindeln trägt. Und diese Holzschindeln sind mit Bakterien eingelassen. Für 2 Wochen haben wir einen Bacterial Paint aufgetragen und die Bakterien darauf wachsen lassen. Und im Rahmen dieser Ausstellung, für diese 6 Monate, werden die Bakterien darauf wachsen und langsam die Holzfarbe zu grüner Farbe umwandeln. Also die Idee von Patina. Und hier kommen wir wieder zurück zu Daphne Skin. Diese Idee von Transformation zu etwas sehr Menschlichem, also Holzschindeln, als dieses traditionelle Bauthema, zu mehr Natur. Diese Transformation zeigen wir anhand dieser Umwandlung im Rahmen dieser 6 Monate der Ausstellung.
Woher haben Sie die Bakterien und wie haben Sie die aufgetragen?
Also wir arbeiten sehr interdisziplinär. Also unser Team, wir hatten ein 10-köpfiges Research-Team an diesem Projekt. Also wir hatten eine Mikrobiologin von der ETH Zürich, die sich mit 2 speziellen Bakterien beschäftigt. Eine Mikroalge und ein Bakterium, die vor allem in der Wüste vorkommen, in der Wüste der USA. Und wir haben die gewählt, weil die besonders resistent sind. Das heißt, die sterben nicht, sie trocknen aus und dann, wenn man sie gießt, wachen die quasi wieder auf und werden wieder grün. Und das fanden wir interessant im Rahmen der Ausstellung, da wir eben auch Sprinkleranlagen haben, die konstant die Bakterien gießen mit Feuchtigkeit und Zusatznahrung sozusagen im Wachstum unterstützen.
Das war eine von 10.
Genau, also wir haben Soundkünstler dabei, die eben auch die Übersetzung von was die Maschine im Raum sieht. Und jetzt sind wir gleich im wichtigen zweiten Teil, die Maschine in dieser Konstruktion. Die haben sich damit beschäftigt, was ist das für eine Atmosphäre, die so ein Raum schaffen kann? Und wie kann man das als Sound generieren? Das hört man dann im Vorhang, hört man diesen Sound. Wir können das genau jetzt hören.
Und jeder Besucher kann diesen Vorhang öffnen.
Genau. Es ist diese Idee, dieser Dialog von sterilem Raum, der nicht steril ist. Also man kommt herein und die Sprinkleranlagen, wenn die Roboter sagen, sie müssen angehen, gehen dann auch an, auch wenn Besucher herinnen sind. Das ist nicht gefährlich. Aber es ist eben diese Idee, dass wir diesen Vorhang natürlich auch mit sterilem Raum verbinden und gleichzeitig sagen, aber es gibt diesen sterilen Raum gar nicht. Und in unserer Struktur wird dieser sterile Raum eher eine abgetrennte Umwelt, damit es möglichst feucht und warm bleibt für die Bakterien. Also ein kontrollierter Raum für Bakterienwachstum.
Ich sehe hier auf den Schindeln weiße Tupfen. Ist das bereits ein Verfall? Ist das beim Aufbau passiert? Aber ich sehe auch bräunliche. Offenbar wächst da bereits etwas.
Genau, da wächst schon was. Die weißen Tupfen sind Zellulose. Teil von dem Microbial Paint, den wir aufgetragen haben, hatte auch Zellulose, um den Bakterien einen guten Startvorteil zu geben. Hier sieht man, hier in dieser grünen Farbe, sieht man dann schon diesen bakteriellen Wachstum, auch diese dunkleren Farbe, das sind dann schon die Bakterien. Und man sieht auch überall, das hat eine andere Artikulation, also diese Farbtöne ändern sich auch. Und die werden dann auch immer stärker, je länger die Ausstellung steht und je länger wir sozusagen uns um diese Bakterien kümmern.
Wir stehen zu zweit herinnen in diesem relativ kleinen Raum. Wenn da 20 Menschen stünden, würde dann die Automatik sagen, das ist zu viel?
Die Automatik würde sagen, es stehen sehr viele Menschen da, das ist sehr gut. Also wir beobachten beides, die Mikroben als auch die Menschen. Weil die Idee ist wirklich, dass es ein Dialog zwischen Mensch und Bakterium wird. Und wir können durch unsere Anwesenheit die Unterstützung des Wachstums nochmal verstärken. Die Maschinerie hier sorgt sich darum, dass die Bakterien sich wohlfühlen. Aber um es wirklich noch mehr zu pushen, je mehr Menschen interagieren, desto besser. Wir sehen zum Beispiel, die Maschine hat aufgeleuchtet und das hat gezeigt, dass wir wurden erkannt. Wir Menschen wurden erkannt im Raum und haben jetzt auch einen Einfluss. Wir haben einen Einfluss, wann das nächste Sprühung passiert, aber auch in den Geräuschen. Das heißt, die Geräusche sind auch interaktiv.
6 Monate lang wird diese Installation zu besuchen sein, zu bestaunen sein. Wie wird sich dann das Holz verändern? Verändert es sich auch innen und nicht nur an der Oberfläche?
An der Oberfläche und ein bisschen unterhalb. Es geht nicht ganz in die Struktur. Also das heißt, das Holz wird nicht geschwächt, sondern die Idee ist wirklich, Sie haben es vorher schon angesprochen, diese Idee von Patina. Also Verfall oder Patina auch hat das Schönes. Und die Idee ist, das eben neu zu hinterdenken, als Architekten zu sagen, entworfene Patina, also bewusst gestaltete Patina als etwas, das wertvoll ist, statt als einen Verfall anzusehen.
Wie ist das Raumklima in einem Haus, das außen von Bakterien befallen ist?
Idealerweise angepasst an beide, also den Bakterien und also auch an die Menschen. Man merkt schon ein bisschen, hier ist es schwüler, es ist wärmer. Das ist jetzt natürlich spezifisch auf das Bakterium, was wir hier vorfinden. Andere Bakterien brauchen andere Sachen. Also die Parameter, die wir jetzt zum Beispiel stimulieren, um den Bakterienwachstum zu beschleunigen, die sind ganz bewusst gewählt und gehören auch bewusst gewählt, je nachdem, was wir für Bakterium haben. Wir haben andere Projekte, ich hatte andere Projekte auch über die Angewandte in Wien, wo wir mit anderen Bakterien uns beschäftigt haben. Da hatten wir zum Beispiel ganz andere Parameter, die wir stimuliert haben, um die Bakterien zu unterstützen in ihrem Wachstum.
Daniela Mitterberger hat in vielen Ländern und Orten geforscht und gearbeitet. Sie war Dozentin an Universitäten in Australien, China, Barcelona, an der ETH Zürich in der Schweiz, an der Universität Innsbruck und an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Da drängt sich die Frage auf, ob es große Qualitätsunterschiede in Lehre und Forschung im Bereich des maschinellen Lernens und den Bereichen Architektur und Konstruktion gibt.
Das Niveau schwankt natürlich ein bisschen. Ich bin sehr international unterwegs, aber ich muss auch oft dazu sagen, ich komme immer wieder gern nach Wien zurück. Und einer der Gründe ist, wo ich finde, dass wir in Österreich oder auch vor allem in Wien besonders stark sind, das Feld von Kunst und Wissenschaft. Da ist etwas, was die Rest der Welt nachzieht jetzt. Aber das erste große Peak Grant, den wir bekommen haben, war in Wien vor jetzt 5, 6 Jahren. Und da wurden wir sehr unterstützt in der Arbeit, die wir machen. Also Niveaus sind überall hoch, aber da muss ich vor allem Österreich sehr loben, weil diese Besonderheit von Kunst und Wissenschaft, das den Vorteil daran zu entdecken, da war Österreich eines der ersten Länder, die ich gesehen habe, die den Wert daran sehen. Jedes Mal, wenn ich verreise, lobe ich Österreich in dem Bereich, dass wir sehr gute Kunstförderungen haben, sehr gute Grants haben, wo dann auch schnell reagiert wird. Auch diesmal wurden wir wieder unterstützt vom Bundeskanzleramt, unterstützt auch vom Auslandsministerium in Milan. Man kann auf Österreich zählen in der Unterstützung der Kunst und das ist ein schönes Gefühl.
War es sehr bürokratisch und kompliziert, Unterstützung vom österreichischen Kulturforum in Mailand zu bekommen? Wie haben Sie das gemacht? Wie war die Zusammenarbeit?
War eigentlich sehr schön. Man muss sich vorstellen, wenn diese Projekte hereinkommen, hat man immer sehr kurze Zeit, die Förderungen aufzubauen und aufzustellen. Wir haben die Einladung bekommen und bis wir dann sozusagen das Projekt geplant haben, wissen, wie viel es kosten wird, genau einen Entwurf haben. Das passiert dann eigentlich ganz schnell und dann müssen diese Reaktionen von Seiten der Kulturforen, vom Bundeskanzleramt dann auch schnell passieren. Und das war dann wirklich mit einem Anruf, Telefonnummer online rausgesucht, schnell angerufen und gesagt, wäre irgendwas möglich. Und da war dann auch gleich ein beherztes Ja von der anderen Seite möglich. Und das war schön. Natürlich wird dann eingereicht auf normalen Wege, aber allein schon zu wissen, ist was möglich, kann man da was einreichen. Das war dann auf einer sehr persönlichen Ebene und auch sehr unterstützend.
Gibt es noch andere Erfahrungen? Haben Sie mit anderen Kulturforen zusammengearbeitet?
Das Kulturforum in New York hat uns hervorgehoben auf deren Instagram. Das war dann auch ganz schön. Wir haben dann auch gesagt, sie sollen uns unbedingt besuchen kommen in Princeton, das Lab zeigen, sozusagen die Österreich-Verbindung da verstärken.
Das österreichische Kulturforum New York wurde vom österreichischen Architekten Raimund Abraham erbaut. Es ist ob seiner Größe besonders bemerkenswert. Inmitten eines Gebäudeblocks ist es nur 7,6 Meter breit und 24,5 Meter tief, hat aber 24 Stockwerke. Diese Bauweise ist sicher für eine Architektin sehr interessant.
Also ich mag das Gebäude sehr gern. Ich bin öfters dort für die Ausstellungen. Es sind immer wieder Events und Ausstellungen dort. Ich habe auch gehört, man kann dort übernachten. Das ist meiner Wunschliste, steht das. Natürlich auch die Hinterkämmerchen zu sehen vom Gebäude. Ich finde schon allein die Fassade, der Einschnitt, die markante Fassadenausrichtung wunderbar. Ich mag so enge, komplexe Gebäude, weil es ist ein komplexes Gebäude. Es ist sehr eng, es ist schmal und trotzdem kann man sehr gut die Ausstellungen sehen. Also eigentlich würde ich gerne mal eine Ausstellung dort machen, die eben im Dialog ist mit dem Gebäude, was man dort hat. Und sozusagen diese Fragestellung, wie stellt sich neue Architektur in Dialog mit so bekannter Architektur, die wir schon kennen, ikonenhafter Architektur.
Gehen wir zurück zur Triennale di Milano, zu Daphnis Haut. Wer hat denn an der Installation mitgearbeitet?
Geleitet wurde das Projekt von Tiziano Derme und mir. Wir leiten das Büro MED, Büro für Architektur und transmediale Kunst, gemeinsam in Innsbruck. Also das Büro ist in Innsbruck. Dann habe ich mein Team von Princeton mitgenommen. Dort habe ich das Lab für Extended Augmentation in Architektur, also viel auf Machine Vision, Computer Science. Dann haben wir unabhängige Künstler, mit denen wir zusammenarbeiten für diese Projekte. Man muss sich vorstellen, wenn wir diese Projekte bekommen, ich rufe dieses Team an und wir besprechen, ist eine Zusammenarbeit möglich? Und wir reisen dann alle an und machen dann auch viel vor Ort. Bis dahin ist alles online und wir treffen uns und arbeiten das dann gemeinsam. Das Feintuning passiert vor Ort gemeinsam. Das heißt, wir haben Künstler, die im Musikbereich unterwegs sind. Wir haben Wissenschaftler, die sich mit AI beschäftigen. Wir haben Mikrobiologen dabei oder Mikrobiologinnen. Architekten und Architektinnen, Wir haben natürlich auch Mitarbeiter von unserem Büro mitgehabt. Also ein sehr großes und breit gefächertes Team, was wir jetzt über die Jahre zusammengebracht haben. Also das ist jetzt der vierte robotische Garten, diesmal eine Patina, spricht eher über die Haut in der Architektur, aber schon das vierte große Projekt, was wir gemeinsam machen und sozusagen die Experten in den verschiedenen Feldern zusammenbringen, um gemeinsam diese Fragestellungen, die wir aufstellen für diese Ausstellungen, aus verschiedenen Richtungen zu beantworten.
Wie lange haben Sie gebraucht, dieses Team zusammenzustellen?
Also das sind alles internationale Leute. Die kommen ein Teil eben aus Amerika, ein Teil aus Wien, ein Teil aus Italien, aus Deutschland, der Schweiz. Da hilft es natürlich, viel zu verreisen, viel auch an internationalen Konferenzen teilzunehmen, mit Leuten zu sprechen, Leute einzuladen, mitzumachen und auszuprobieren, ob diese Zusammenarbeit funktioniert. Aber da hilft es natürlich auch viel, herumzukommen und auch die Projekte vorzustellen. Und Leute kommen dann auch auf uns zu und sagen, es wäre eigentlich ganz schön, was gemeinsam machen zu können. Und wir gehen dann darauf ein, wir versuchen eine Zusammenarbeit. Und bis jetzt haben wir wirklich ein großartiges Team zusammengetragen von Experten, was auch auf menschlicher Ebene super funktioniert.
Wie viele Sprachen sprechen Sie?
Ich sage immer, ich spreche ein paar Sprachen, aber viele verstehe ich. Also ich verstehe Französisch, spreche Französisch, Englisch natürlich, Deutsch natürlich Muttersprache. Ich bin sehr stolz, dass ich inzwischen Schweizerdeutsch verstehe, spreche es jedoch nicht. Spanisch verstehe ich auch. Also man kann kommunizieren, auch in Italien kann ich kommunizieren. Ich würde nicht sagen, ich spreche gutes Italienisch. Irgendwie wurde ich verstanden, das hat Gott sei Dank funktioniert.
Sprechen Sie auch Japanisch? Sie arbeiten ja auch mit japanischen Universitäten zusammen.
Ich habe eine große, große Vorliebe für Japan. Ich finde, Japan ist ein ganz, ganz großartiges Land, wenn es um Kultur geht. Ich mache sehr viel mit Holz. Und Japaner haben eine ganz schöne Umgangsweise mit Holz und Tradition und Architektur. Das heißt, die Wertigkeit für Objekte ist ganz eine andere. Die haben ein altes, sagen wir, ein Holzstück von einem Pavillon oder einem Museum oder einem Altar hat eine Wertigkeit über dem Materialwert hinaus, eine Kulturwert. Und das finde ich etwas, das ganz Schönes und das wir oft nicht sehen in Europa. Warum müssen wir alte Sachen aufbewahren? Und das lerne ich sehr von Japan. Viel werde ich eingeladen, um dort Software zu schreiben, Programmiersachen zu machen und auch diesen Dialog zu haben zwischen neuer Technologie und alten Bautechniken. Auch ein bisschen den Blick von außen zu haben. Also ich genieße sehr, ich mache die wissenschaftliche Forschung gemeinsam mit dem Kyoto Institute für Technologie jetzt für 3 Jahre schon. Und wir machen weiter. Und ich muss sagen, ich lerne sehr viel von denen.
Sie leben in vielen Ländern. Wie organisieren Sie sich?
Ich sage immer, ich lebe in vielen Zeitzonen. Das ist eigentlich eines der schwierigsten Sachen. In Princeton bis Mittag habe ich sozusagen meine Europa-Meetings. Da treffe ich das Büro, da mache ich wichtige Kontakte mit Europa. Und nachmittags, wenn Europa schlafen geht, bin ich in der amerikanischen Zeitzone und habe meine amerikanischen Research-Sachen. Viele der Organisationssachen sind eben zeitgebunden. Ich mache auch viel Research mit Japan. Das heißt, jetzt habe ich fast 24 Stunden Arbeit. Man wacht auf und man geht schlafen mit Arbeit. Ich reise relativ viel und versuche es durch sozusagen geblockte Zeiten zu verbinden. Viele der Kontakte, die ich habe, sind über Jahrzehnte oder Jahre entstanden. Und da ist ein gegenseitiges Vertrauen. Das heißt, oft werde ich gefragt, ob ich vorbeikommen kann, einen Workshop geben kann oder einen Talk geben kann. Und da ist ein Vertrauen da, dass das gut funktionieren wird. Viel internationale Konferenzen. Das habe ich dann auch durch die Erfahrung gelernt, dass es ganz wichtige Momente sind, wo man sozusagen Leute trifft von anderen Kontinenten.
Gibt es auch ein Privatleben?
Ja, es gibt eine kleine Ella, die ist 6 Monate alt. Die ist auch mit hergekommen. Also das ist dann ganz neue organisatorische Challenges. Das ist eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Also sie wächst so ein bisschen auf zwischen Aufbau und Ländern. Und ich habe da großes Glück, auch unterstützt zu werden von einem Partner, der da natürlich mitkommt. Das ist natürlich einfacher dann. Aber ich fand das ganz schön, also dass sich das auch nicht negiert, sondern dass man das einbinden kann und dass ich da auch relativ viel Unterstützung erfahre. Also, dass man da auch fragen kann, man braucht mehr Unterstützung und dass das auch okay geht. Mehr Support zu haben, also man braucht natürlich einen Raum, man braucht natürlich ein größeres Hotelzimmer, man braucht den Stillraum. Also ganz neue Fragen, die ich aber auch froh bin zu fragen, um auch Raum für andere Frauen zu machen, für meine Studierenden, die sehen, dass das okay geht. Dass man da Familie haben kann und trotzdem bei der Triennale ausstellen kann und dass beides möglich ist.
Ihr Partner ist im selben Fach?
Manche würden sagen, aber er ist Mechanical Engineer, also nicht wirklich Architekt, aber sehr interessiert, muss ich sagen, sehr unterstützend.
Wir werden sehen, wie die kleine Ella sich dann entwickelt.
Und vor allem auch, in welchem Haus sie leben wird. Wird es eines mit Daphnes Haut sein?
Ja, das ist etwas ganz Wichtiges. Wir sagen immer, in den Ausstellungen sind wir 10 Schritte voraus und man muss natürlich in der gebauten Architektur ein Mittelmaß finden, wo man sagt, man gibt genügend Raum für Experimente. Das ist etwas, was mir persönlich am Herzen liegt. Dass wir versuchen, die Wissenschaft, die wir in den Universitäten, die ich in den Unis entwickle, versuchen einzubinden in, wie wir bauen. Das heißt, oft spreche ich mit Kollegen, dass wir sagen, mein Wunsch wäre, 10% von jedem neuen Gebäude sollte neue Erfindungen sein, um eben auch sozusagen den Test zu machen. Den Test nicht nur im Labor, den Test nicht nur im geschützten Ausstellungsrahmen, sondern auch außerhalb. Und Schritt für Schritt machen wir das auch. Ist natürlich etwas Arbeit, braucht dann auch immer etwas Überzeugung beim Bauherrn. Aber im Endeffekt gewinnen alle. Es gewinnt die Wissenschaft, aber es gewinnt auch der Bauherr, der natürlich, oder die Bauherrin, die natürlich dann ein ganz besonderes Gebäude haben. Ein experimentelleres Gebäude, ein riskanteres Gebäude. Aber das kann man natürlich auch berechnen. Wie viel Risiko geht man ein?
Viele Interessen begleiten ihren Lebensweg. Neue Medien prägen ihn. Was hat letztendlich zum Architekturstudium geführt?
Mein Studium war an der Akademie der Bildenden Künste. Das heißt, dort habe ich viel gelernt über natürlich Kunst, aber auch vor allem Grundsatzfragen stellen. Es war ein normales Architekturstudium, aber wir hatten sehr viel Freiraum, wenn es darum ging, Fragen zu stellen. Warum leben wir, wie wir leben? Muss es diese Räume geben? Brauchen wir die Küche? Also all diese Grundsatzfragen, wir hatten einen Raum, diese Fragen zu stellen. Für mein Doktorat an der ETH Zürich, da habe ich dann die technischen Sachen gelernt. Das heißt, wirklich diese Grundsatzfragen durchzuführen. Programmieren, robotische Fertigung, Augmented Reality, Extended Reality und diese Sachen selbst zu machen. Das ist ganz wichtig, weil dann kann ich durch das Tun auch forschen. Also nicht nur rein theoretisch, sondern auch praktisch mich damit beschäftigen. Ich sage immer, alle Fragen, die ich stelle, stelle ich vom Standpunkt einer Architektin. Es sind räumliche Fragen für mich. Auch wenn es um Medien geht, fange ich immer mit dem Raum an. Oder manchmal auch mit wie wir Raum wahrnehmen, das heißt mit dem Körper. Wissen ist für mich über den Körper. Das heißt, das Fühlen der Architektur, das Hören, das Sehen, das Riechen. Für mich ist viel, was mit Architektur einhergeht, mit dem Körper verbunden. Oft frage ich mich auch, ist Körper selbst Architektur? Also wo fangen wir an? Wo hören wir auf?
Wie viel Risiko geht man bei Augmented Human and Extended Machine, der adaptiven digitalen Fertigung und Mensch-Maschinen-Kollaboration für Architektur ein? Wie würden Sie Augmented Human and Extended Machine übersetzen?
Das ist eine sehr schwierige Frage, muss ich sagen. Deswegen sage ich es auch immer nur auf Englisch, weil viele Sachen sehr schwierig zu übersetzen sind. Der erweiterte Mensch oder die erweiterte Maschine. Im Englischen haben wir ja 2 Begriffe dafür, Augmented and Extended, was eigentlich das Gleiche bedeutet, Erweiterung. Die Erweiterung von Mensch ist gleichzeitig für mich eine Erweiterung der Maschine. Viele der Sachen, die ich entwickle, so diese Machine Vision Sachen oder Extended Reality, erweitern, was wir können als Mensch. Aber für mich ist das eben nicht nur in diese eine Richtung, sondern eben auch in die andere, wo wir sagen, wir machen dadurch auch Maschinen besser. Ich sehe da nicht so einen starken Schnitt zwischen beiden, sondern eine Entwicklung, die eigentlich in beide Richtungen geht. Und daher auch das Wortspiel Extended Augmentation, was eigentlich eine Erweiterung der Erweiterung ist. Ein Schritt, der noch etwas weiter ist, als nur um etwas besser zu machen. Ja.
Sie wollen in Princeton ein großes Lab aufbauen. Erschwert dies die Trump-Regierung nun?
Einschnitte sind da, sind präsent und spüren wir auch. Das ist leider eine Realität, die wir erfahren zurzeit. Also man muss sich vorstellen, jeden Morgen, vor allem in den ersten Wochen des neuen Präsidenten, sind wir aufgewacht jeden Tag mit neuen schlechten Nachrichten. Wir sind widerstandsfähig. Das sagen wir. Wir sind widerstandsfähig. Wir unterstützen unsere Studenten und wir wollen sicher gehen, dass die sich sicher fühlen, wohlfühlen und dass wir trotzdem unsere experimentelle Forschung machen. Wir sind anpassungsfähig. Das heißt, wir suchen einfach neue Orte, neue Möglichkeiten, wie wir Geld finden. Das ist auch etwas, wo man sagt, es ist keine angenehme Zeit, aber es ist auch eine Zeit, die uns lehrt, neue Wege zu finden, neue Unterstützungen zu finden und auch, dass wir uns gegenseitig unterstützen.
Sie waren und sind sehr erfolgreich. Sie sind am Puls der gegenwärtigen Herausforderung. Sie beziehen sich ganz im Sinne des Schwerpunktes der Auslandskultursektion des österreichischen Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten auf eine regenerative ökologische Architektur. Gibt es zu diesem Engagement auch einen familiären Background?
Mein Vater ist Architekt und meine Mutter ist Kunstfotografin. Also ich bin natürlich aufgewachsen in einer Umgebung, wo Ausstellungen, wo Kunst, wo Architektur sehr wichtig ist. Ich wurde sehr unterstützt immer, was auch immer ich studieren möchte, wie ich mich artikulieren möchte, wie ich die Fragen beantworten möchte, die mir wichtig sind. Und meine Familie unterstützt mich immer noch. Die kommen hierher. Meine Mutter macht Fotos von der Struktur, macht Kunstarbeiten in parallel. Wir haben viele Diskussionen über die Gebäude selbst und was es bedeutet. Und das ist natürlich sehr schön. Mein Bruder selbst ist auch Grafikdesigner. Also es ist natürlich eine sehr kunst- und architekturaffine Familienzusammenstellung.
Wenn Sie an Ihre Eltern denken, die ja multikulturell aufwächst im wahrsten Sinne des Wortes, im besten Sinne des Wortes. Wie stellen Sie sich vor, dass Ihre Ella sich entwickeln wird?
Ich würde mir wünschen, dass sie offen ist. Das heißt, dass sie sehr viele Kulturen schon früh erfährt und daher offen ist zu neuen Erfahrungen. Wir sind hierher nach Italien und natürlich Italiener und Babys. Oh mei. Also schon am Weg zur Triennale wurden wir gestoppt und sie wurde getätschelt und beherzt und sie hat gegrinst von einem Ohr zum anderen, weil sie von allen natürlich das schönste Kind und wie Italiener nun mal sehr herzlich sind. Und ich fand das eigentlich ganz schön, weil ich mir gedacht habe, das ist schön, dass sie auch solche Sachen wahrnimmt und mitbekommt. Und ich hoffe, dass das in ihr dann ein Gefühl von Vertrauen an die Menschheit macht. Also, dass sie sozusagen das Gefühl hat, sie kennt verschiedene Menschen, verschiedene Kulturen und gleichzeitig versteht, es gibt dann die Familie, das ist die Sicherheit, das ist ganz wichtig. Und dann gibt es dann auch diese spannende Welt, die sie mitbekommt. Und sie fliegt gerne, sie ist begeistert von Sachen und das ist schön zu sehen. Ich habe dann natürlich auch Glück. Mein Kind ist ein offenes Kind, ein sehr unkompliziertes Kind. Und daher kann man das auch sehr leicht machen.
Wo sehen Sie sich selbst in 15 Jahren?
In 15 Jahren würde ich gerne das noch weiterbringen, diese Mischung aus Kunst und Architektur. Ich arbeite ja daran, mein Lab aufzubauen, langsam zu vergrößern, Forschung in dem Bereich von Architektur und neuen Medien zu machen, die wirklich relevant ist, international relevant. Und dann die Ausführungen davon in Ausstellungen zu sehen. Aber mein Wunsch ist natürlich, eine Institution zu haben, wo beides möglich ist. Diese Fragestellungen in Kunst und Wissenschaft. Und in 15 Jahren, ich hoffe, ich habe ein großes Team und ich hoffe, ich habe vielleicht einen so eine Installation, die für länger stehen bleibt. Das wäre eines meiner Wünsche, einen robotischen Garten für 10 Jahre, wo man dem beim Wachsen zusehen kann.
Daniela Mitterberger bei Wissensarzt, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint, inspiriert durch die Auslandskultursektion des österreichischen Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten. Im nächsten Kunst im Gespräch hören Sie die Künstlerin und Philosophin Elisabeth von Samsonow über ihre Verbindungen zwischen Denken und Tun, den ökologischen Herausforderungen und der Mutter Erde. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.